Hallo zusammen, wir haben heute Marcel Münch bei uns. Bin ich ehrlich gesagt über eine YouTube-Recherche drauf gestoßen. Also er ist auch YouTuber, aber auf Englisch und auch mit einem Fokus auf China-Aktien. Und darüber wollen wir heute reden. Aber Marcel, stell dich selber kurz vor, was du vielleicht auch davor gemacht hast, wie du zu dem China-Thema gekommen bist. Genau.
Ja, hi Philipp, freut mich und auch ja, hallo an alle da draußen, die zuschauen. Genau, was mich umtreibt, ist China, Innovation und Technologie. Das kam bei mir ursprünglich mal eigentlich aus dem Consulting-Bereich, weil ich habe ursprünglich mal BWL und Chinesisch studiert, das heißt so eine klassische Wirtschaftsausbildung und dann jahrelang in China gewesen, dort gearbeitet im Automotive-Bereich beispielsweise, aber auch in der Umweltabteilung von der AHK beispielsweise. Und ja, mich hat schon immer umgetrieben, was in China passiert an neuer Technologie und Innovation, weil das Land ja doch ganz anders tickt und auch ein eigenständiges Technologieökosystem hat. Und hier habe ich zusammen mit meiner Partnerin eine Firma gegründet, die heißt auf Chinesisch Dongxi. Für diejenigen unter euch, die Chinesisch können, das bedeutet so viel wie Dinge übersetzt, und setzt sich aus zwei Silben zusammen, Dong Osten und Xi Westen, weil bei uns geht es immer darum, ja, die beiden Welten zu verbinden. Und genau, wir sind ursprünglich eigentlich, wie gesagt, im Bereich Beratung, Consulting gestartet für deutsche Firmen, die sich mit dem chinesischen Konsument auseinandersetzen, aber eben auch wissen wollen, welche Markttrends dort passieren. Und dann mit der Pandemie ist natürlich alles ins Online-Geschäft gegangen und somit auch unsere Inhalte. Ich habe einen Kanal gegründet, gleichnamig Dongxi East-West Investment Opportunities, wo ich dann einfach verschiedene Technologietrends vorgestellt habe aus China und ja, das Ganze verbunden habe mit dem Thema Aktieninvestment, weil was viele auch nicht wissen, diese ganzen chinesischen Unternehmen, die teilweise diese neuen Trends begleiten, die haben natürlich auch ein Listing oftmals in der amerikanischen Börse und es ist eigentlich ein Weg, um da zum einen zu partizipieren, möglicherweise an Umsatzwachstum und im Wachstum allgemein in China und zum anderen so diese Earnings Calls und die ganzen News Feeds und so weiter helfen natürlich auch zu entdecken, was da drüben noch passiert und was da ganz anders läuft als bei uns. Und so bin ich dann quasi von Beratung ins YouTube-Business gekommen, habe jetzt aktuell einen Kanal mit diesen 50.000 Followern knapp. Sehr tiefer Fokus. Ich glaube, da sprechen wir auch noch ein bisschen drüber, das Thema EV, weil es natürlich brandheiß ist in China. Damit verknüpft beispielsweise die Firma NIO, aber auch allgemein China-Themen, aktuell auch ein bisschen mal Politik, was natürlich interessant ist. Und genau, das mache ich jetzt hauptsächlich mit dem Thema, dass ich auch selbst mein eigenes Geld anlege und dann meine eigene Due Diligence quasi Tech-Unternehmen scoute, in die ich dann investiere.
Okay, dann hast du ja schon einen langen China-Bezug. Was hat sich denn so in China, wenn ich das so raushöre, bist du wahrscheinlich 10 Jahre, da so verändert? Und vielleicht dann noch zweite Frage. Ja, die Medien übertreiben ja oft dann immer in die eine oder die andere Richtung, ne? Und die Wahrheit ist dann, sag ich mal, ein bisschen mehr im Graubereich. Wie hast du das so selber mitbekommen, so am eigenen Leib, sag ich mal, sowohl wirtschaftlich als auch politisch, ja, und dann vielleicht dann noch die Anschlussfrage, was wird denn wirklich falsch gesehen vom Westen aus auf China?
Ja, gute Frage. Also eigentlich war das Medienbild über China schon immer sehr negativ. Ist mit ein Grund, warum ich es überhaupt studiert habe. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in China gereist, habe keine Erfahrung, konnte nicht mal nie Hau sagen, bevor ich mich eingeschrieben hatte. Aber was mich interessiert hatte, waren so diese Spiegel-Cover-Fotos mit die gelbe Gefahr. Ja, und das reizt mich dann einfach zu schauen, ja, wie ist das dann wirklich? Von daher, das war schon immer relativ negativ, das Bild in den Medien und vielleicht auch, wie die Gesellschaft Chinas sieht, aber hat jetzt natürlich nochmal einen extremen Höhepunkt erreicht. Ich glaube, ursächlich auch ganz stark mit der Pandemie, wo sich China ja auch sehr stark abgeschottet hat und dann jetzt auch mit der Ukraine-Krise, wo es natürlich sehr stark in das Thema Decoupling, Deglobalization und ja, China auch so in eine gewisse Ecke gerückt wird. Wo ich sagen muss, Ja, teilweise ist es natürlich auch eine hausgemachte Krise von China, ganz einfach dadurch, dass sie sich so lange abgeschottet haben, wodurch beispielsweise mir war es nicht möglich, 3 Jahre lang nach China wieder einzureisen. Ich war früher immer 6 Mal pro Jahr in China, wenn ich jetzt nicht dort gelebt habe, sondern also wirklich ständig. Und dann natürlich wäre es möglich gewesen, auf Teufel komm raus, aber für mich war es einfach nicht wert, die Strapazen mit Quarantäne und so weiter auf mich zu nehmen. Und so, das heißt, da fehlt ja dann auch irgendwo ein gewisses Feeling für das Land und Einblicke. Und ich glaube, das ist bis heute immer noch so. Zum Beispiel mit USA, also amerikanische Flüge nach China sind immer noch, ich glaube, bei 20 die Woche oder so. Die waren mal bei über 150. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahlen jetzt aktuell so noch passen, aber so in dem Verhältnis, ja. Und dann sieht man ja ganz einfach, dass da das Zwischenmenschliche fehlt und dass, wie du erwähnt hast, die Medien einfach wirklich dann auch sehr negativ berichten und man eigentlich gar keine zweite Meinung mehr hat, ja. Und deshalb war ich dann auch dieses Jahr zuallererst wieder in China, sobald es ging, im März zum ersten Mal und dann im Juli nochmal. Und ja, was soll ich sagen? Also es hat sich on the ground schon ein bisschen verändert. Das heißt, es ist nach wie vor moderner geworden, technologischer, grüner, muss man sagen. Also um so die positiven Sachen mal hervorzuheben. Auf der negativen Seite ist mir schon aufgefallen, dass es deutlich weniger Ausländer gab als zuvor. Beispielsweise in Shanghai, da gibt es ja diese große Shopping Street Nanjinglu, also das man auch aus den Bildern kennt. Da bin ich dann über die Straße gegangen und hatte kein einziges Gesicht mit einer Western Face. Das war schon sehr merkwürdig, also so als Eindruck, wo man schon gemerkt hat, dieses Abschotten hat China überhaupt nicht gut getan. Und ja, was dann, glaube ich, auch sehr stark zu dieser negativen Meinungsbildung beiträgt und wo ich jetzt eigentlich hoffe, dass mit der erneuten Öffnung jetzt und man sieht auch die ein oder anderen Anreize jetzt, die China setzt, beispielsweise Visaerleichterungen, Flüge aufnehmen und so weiter, auch Foreign Direct Investment stärker wieder zu umwerben und so weiter, dass ich doch hoffe, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen normalisiert. Denn ich denke, es wurde schon alles ja wirklich überdramatisiert, was passiert ist. Also um ein paar Stichworte zu nennen, der Technologie-Crackdown, die Immobilienkrise und auch das Thema, ja, steht beispielsweise jetzt ein Taiwan-Krieg kurz bevor. Ich glaube, das wird alles ein bisschen ja, heißer aufgekocht gerade, als es tatsächlich aus einer chinesischen Brille der Fall ist. Können wir auch gerne mal im Detail ein bisschen genau beleuchten. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt vielleicht auch aus einer Investorensicht, ist es ja auch immer ganz spannend, wenn es, also das Pendel schwingt ja immer zwischen zu positiv.
Übertreibung und Euphorie,
Genau.
ja, Übertreibung nach
Ja.
unten und
Und
unten.
da kann man ja natürlich sagen, okay, wenn es zu negativ ist, zumindest sollte es über die Zeit eine Moderatisierung, Normalisierung geben, dass es zumindest zur Mitte wieder zurückschwingt. Ja, so die
Ich
Hoffnung.
glaube, was manche haben dann so die Parallele genommen, Russland ist gleich China, weil die irgendwie so Alliierte sind, aber da gibt es halt wirklich, glaube ich, massive Unterschiede. Auch ja, natürlich sind beides irgendwie autokratische Staaten, aber ich glaube, du kannst vielleicht auch meine These ist, China per se will es, dass der eigenen Bevölkerung besser geht. Ne, das ist ja wirklich, die wollen, sieht man auch diese gigantische wirtschaftliche Entwicklung, was in Russland eigentlich dem Regime, glaube ich, relativ egal ist, sonst würden sie andere Sachen machen. Und sie sind per se rationale Akteure. Ja? Und wenn man das halt durchgeht, dann glaube ich, sind halt diese Risiken jetzt irgendwie Taiwan-Konflikt. Klar, kann man nicht vollständig ausschließen, aber wird auch gerne, glaube ich, von den Seiten von den USA auch geschürt. Und zumindest, ja, und ja, die Börse schaut auch immer irgendwie kurzfristig. Sehe das jetzt nicht auf die nächsten 1 bis 4 Jahre. Und wenn, hat man da ja, glaube ich, irgendwie hier auch Vorwarnzeichen, wie wir es ja auch im Ukraine-Konflikt gesehen haben. Und ist es nochmal deutlich schwieriger, ja, eine Insel zu erobern, als einfach über die Steppe zu fahren mit einem Panzer von der Seite. Und was auch manchmal ja nicht ganz vergessen werden darf, in Taiwan gibt es ja auch 2 Parteien und eine Partei ist ja per se eigentlich auch jetzt nicht für eine Abspaltung, sondern irgendwie sehen sie auch weiterhin als Chinesen. Also das ist ja auch nicht immer ganz so einfach, wie es dann jetzt irgendwie bei uns manchmal irgendwie dargestellt wird, ne, von der Seite. Ne.
Ja, Absolut. Also der Vergleich mit Russland und Ukraine, das ist natürlich naheliegend. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Russland-Experte. Das heißt, ich kann da auch gar keine Einschätzung geben, wie Russland im Vergleich zu China tickt. Ich kann einfach nur, für China schaue ich mir immer an, ja, was wird denn eigentlich von der Führung beispielsweise explizit gesagt und gewünscht, ja, und welche Verhaltensmustern sieht man dann? Und dann im Vergleich dazu, was ist die Medienberichterstattung? Und jetzt beispielsweise mit Taiwan, ja, da sprechen wir natürlich über Worst-Case-Szenarien, wo man natürlich sagen kann, ja klar, Chinas Ziel ist, sich Taiwan einzuverleiben. Nur wenn das militärisch passieren sollte, dann wäre das natürlich eine Vollkatastrophe für die gesamte Welt, also wirtschaftlich, aber auch, ja, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr so viel Sorgen, um die Börsenwerte zu machen, weil dann wäre natürlich auch ein Tesla oder ein Apple oder alle, die in China groß verkaufen, höchstwahrscheinlich im Börsenkurs halbiert von heute auf morgen, ja, und wir hätten ganz andere Probleme. Und ja, man muss natürlich von so, also natürlich gibt es eine gewisse Möglichkeit, dass dieses Szenario eintritt, aber ich denke, dass es doch halt ein eher geringes Szenario ist. Und wie du schon gesagt hast, es gibt eben auch in Taiwan beispielsweise Bewegungen, die vielleicht 2024 mit den Wahlen spannend sein könnte, dass es da auch wirklich zu friedlichen Annäherungen kommen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind auch teilweise so ein bisschen vorgeschobene Themen, weil ich glaube, aktuell befinden wir uns halt so ein bisschen in einer Situation, wo es vielleicht um eine Verschiebung von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung geht, wo die Entwicklungsländer merken, sie haben jetzt auch mehr Gewicht, sie können ein bisschen mehr mitsprechen und wir sind nicht mehr bereit, beispielsweise alles vom Westen dominieren zu lassen. Ja, und das ist natürlich da muss eine neue Balance passieren. Und aus meiner Sicht muss da auch eine neue Balance in den Finanzmärkten passieren. Denn wenn wir uns anschauen, wofür zahlen Investoren ein Premium heute oder sind bereit, hohe Valuations zu akzeptieren, das sind eigentlich nur amerikanische Werte. Ne? Also selbst wenn man sich die deutschen Börsenwerte anschaut, sind ja auch verhältnismäßig niedrig. Und ich denke, das ist vielleicht so the big picture. Es geht vielleicht mir jetzt gerade um so eine neue Ausbalancierung der Gewichtung, der ökonomischen Gewichtung und so weiter. Ohne jetzt werten zu wollen, dass natürlich China ein autokratisches System ist und auch ganz viele negative Punkte hat, beispielsweise Zensur, Überwachung, ja, die man natürlich kritisch sehen muss. Aber ich glaube, ja, ganz einfach, dass diese Makrothemen hier teilweise jetzt auch wirklich so ein bisschen ja, von den politischen Akteuren vorgeschoben werden, um halt entsprechend auch sich zu positionieren und die eigenen Interessen dann nach vorne zu bringen, was wahrscheinlich relativ klar ist. Aber ich denke, auf lange Sicht ja, werden sich doch dann einfach so diese Schwerkraft der Ökonomie und der Verhältnismäßigkeiten wird sich dann doch hoffentlich durchsetzen, schätze ich.
Aber reden wir jetzt mal über chinesische Aktien. Es geht ja hier auch um Aktien, aber vom Hintergrund. Ich glaube, wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, China dreht sofort die Corona-Politik um, öffnet sich, senkt irgendwie die Transaktionssteuern in Hongkong. Also da können wir auch nochmal reden. Da also gibt es jetzt einige Maßnahmen. Man merkt ja jetzt wirklich, die Politik will eigentlich steigende Aktienkurse so per se. Ne? Also von der Seite ich gesagt, okay, nach der schlechten Entwicklung sind irgendwie China-Aktien plus 20, plus 30% locker. Ja? Aber wir sind year to date im China Tech, glaube ich, immer noch minus 10 oder sowas um den Dreh. Und das verwundert schon, deswegen glaube ich, ja, also allein von der Seite, diese Themen, die man durchgehen, ja, Taiwan-Konflikt ist irgendwie 4, 5 Jahre weg. Regulatorik, glaube ich, da kommt jetzt erstmal nichts. Ja, ist eher so ein bisschen in die andere Seite, was der Markt noch nicht so spielt. Und auch die wirtschaftliche Entwicklung, ja, also am Anfang hieß es irgendwie, die explodieren nach der Öffnung. Das ist halt auch nicht alles so schnell, aber es ist auch jetzt nicht so, das dauert halt einfach so ein bisschen. Deswegen könnte es natürlich von der Seite her sein, dass es ein sehr interessanter Zeitpunkt ist, ein bisschen etwas in China zu gewichten, weil es ist extrem verhasst, ja, bei gerade US-Investoren, auch Privatinvestoren, weil natürlich wir Bewertungen gesehen haben, die muss ich auch oder auch immer noch sehen, die ich jetzt vor 2, 3 Jahren auch nicht für möglich gehalten hätte. Viele Firmen notieren unter Netto-Cash und das sind jetzt nicht irgendwelche defizitären Schrottfirmen, sondern mehr oder weniger profitable Internetfirmen, die davor auch stark gewachsen sind. Wie siehst du A, den allgemeinen Markt und dann können wir mal über zwei, drei Werte auch nochmal sprechen, gerne auch über eine NIO, wo du ja, glaube ich, viel Arbeit reingesteckt hast und auch einen Hintergrund hast. Oder was, oder vielleicht nochmal der Frage, was sind auch noch so weitere Anzeichen, wo du siehst, eigentlich die Politik will eigentlich der Börse jetzt so ein bisschen helfen. Auch das ganze ADR- und Delisting-Thema ist ja auch jetzt eigentlich in den Hintergrund geraten. Da gab es ja auch, glaube ich, so einen Kompromiss, was aber auch auf der positiven Seite ziemlich verpufft ist, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, vielleicht sollten wir top-down beginnen. China befindet sich in einer großen Transformation von einem Wirtschaftswachstum, das getrieben war sehr stark durch Immobilienentwicklung, also dem Real Estate Sektor, wo wir natürlich auch diese ganzen negativen News haben mit Evergrande beispielsweise und wo ich mir wirklich auch sagen muss, jetzt einfach nur aus einer externen Perspektive, ich finde, der Markt ist schon sehr überhitzt gewesen, was die Hauspreise anging in China. Und wo die Regierung gesagt hat, so, wir wollen, dass Immobilien nicht Spekulationsobjekte sind, sondern zum Wohnraum dienen. Ja? Und das hat jetzt zur Konsequenz, zum einen ist es ein globales Phänomen mit den Zinsen, die steigen, dass Hauspreise allgemein jetzt auch eine Korrektur durchgehen müssen und auch die Transaktionen einfach fallen. Und in China hat man das eben auch wirklich sehr stark vom Staat gefördert, zu sagen, wir möchten hier so ein gewisses Deleveraging schaffen, ja, dass die Preise zurückgehen. Und eigentlich soll eine Transformation hin zu neuen Wachstumsfeldern aufgemacht werden, die dann im Bereich Automatisierung, Industrie 4.0, erneuerbare Energien, alles, was Smartness betrifft, also KI, AI, Cloud Computing und so weiter angeht. Ja, es gibt ja immer diese 5-Jahrespläne von China und da ist eigentlich ganz klar dargelegt, dass in diese neuen Industrien eigentlich jetzt vermehrt investiert werden soll. Und wir haben jetzt die Situation mit diesen niedrigen Valuations of für die ganzen Aktien, dass die Investoren warten eigentlich auf dieses Stimuluspaket, ja, das es auch in der Vergangenheit gab, das dann immer in Infrastruktur ging, also in den Wohnungsmarkt und dann wieder Wohnungsmarkt angekurbelt wurde und dann wieder die Preise gestiegen sind, das wieder auch den Konsumenten geholfen hat und so weiter. So, das war das alte Modell. Es hatten wir zwar gestern Neuigkeiten, dass da ein paar Billionen jetzt an neuen Krediten ausgegeben wurden von der Regierung, aber man muss ja einfach deutlich sagen, das ist nicht dieser Bazooka-Stimulus, den wir zum Beispiel im Westen haben, mit wirklich Geld drucken, mit Konsumenten, nach Schecks und so weiter. Ne? Das passiert in China nicht. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen aus einer westlichen Investorensicht. China wird nicht zurückgehen zu diesem alten Modell, was eigentlich das Bruttoinlandsprodukt immer getrieben hat, sondern man muss als Investor verstehen, dass hier wahrscheinlich niedrigere Wachstumsraten in Kauf genommen werden, dafür, dass jetzt quasi diese neuen Bereiche gefördert werden. Und ich glaube, da ist es dann interessant, reinzuschauen, was könnte da interessant sein. Aber der erste Schritt wäre jetzt, höchstwahrscheinlich erstmal zu verstehen, dass China wahrscheinlich nicht auf Teufel komm raus die Wirtschaft wie früher stimulieren wird insbesondere den Immobilienmarkt und auch, dass Evergrande oder Country Garden oder wie immer sie auch heißen, höchstwahrscheinlich abgewickelt werden über die Zeit. Ja? Also sollte da irgendwas passieren, was wirklich noch ein systemisches Risiko wird, dann vielleicht ein Bailout, ja. Aber ansonsten sehen wir ja gerade, es gibt eine Verfolgung, Strafverfolgung der Persönlichkeiten, die da als Strippenzieher waren. Die Unternehmen bekommen kaum Hilfen und auch der Markt an sich bekam weniger Hilfen. Jetzt werden natürlich wieder ein paar Hürden abgebaut, die so eingesetzt wurden zur Regulatorik am Anfang für das Deleveraging. Das heißt, es wird so ein bisschen moderater jetzt wieder gestaltet, aber es wird nicht zurückgehen zu dem alten Modell. Und ich glaube, auch damit verbunden mit deiner Frage, möchte China beispielsweise, dass die Aktienkurse wieder steigen? Ich glaube, das Langzeitziel von China ist Super interessant eigentlich. Könnte tatsächlich sein, so was Ähnliches aufzubauen wie in den USA mit diesen 401k, also ja, Fonds für Arbeitnehmer, die mit verbesserten Konditionen in den Aktienmarkt investieren können, also automatisiert, um damit eine gewisse Altersvorsorge zu schaffen. Weil genau das ist ja eigentlich der Ersatz für, was aktuell diese Sparbüchse Immobilie ist, was jahrelang funktioniert hat, aber jetzt ganz eindeutig nicht mehr funktioniert und mit dem negativen Aspekt jetzt eben auch kommt, dass der Konsument darunter leidet und vorsichtiger ist, ja. Und auf der anderen Seite sind die einfach noch nicht so weit mit den Kapitalmärkten, über das ist Thema Delisting. Eine Reaktion darauf war ja auch, dass China fast schon von oben geordert hat, dass ganz viele dieser Unternehmen auch noch in Hongkong gelistet werden oder auch Anreize bekommen, im Mainland an den Börsen zu listen. Man kriegt ganz viele Stock Exchange Connects und ja, diese neuen Finanzinstrumente sind eben noch ganz frisch, ganz jung. Man muss auch sagen, dass die Chinesen da immer noch sehr stark viel mit Regulatorik arbeiten. Also es ist jetzt nicht so einfach für Mainland-Chinesen beispielsweise in unsere Tech-Aktien, die ADRs in den USA zu investieren, sondern die müssen halt schauen, was ist in Mainland-China, was ist in Hongkong gelistet. Und auch da ist es noch nicht ganz so einfach. Und das heißt, das ist aktuell alles noch im Aufbau, aber ich glaube, in die Zukunft gerichtet, sollte das extrem interessant sein, für aus einer chinesischer Sicht, wenn man dort Vermögen aufbauen will, aber eben auch aus Investorensicht sollte das eigentlich so das Zielbild sein.
Ja, also ich glaube, das, aber die A-Shares, also die können wir ja auch schwierig kaufen. Die sind ja von der Bewertung oft relativ hoch. Und Hongkong ist ja extrem günstig. Es gibt dann diese Connect-Programme, aber wenn du sagst, es geht in die Richtung, sollte sich das ja auch über die nächsten Jahre auch mehr ausgleichen. Und ein bisschen muss man auch verstehen, ne? Also China ist ja ein Wettbewerber zu den USA und es ist ja schon ein bisschen komisch, dass die besten Firmen an der Börse von deinem Wettbewerber irgendwie gelistet sind. In Deutschland würden wir uns auch beschweren, wenn irgendwie Siemens und Daimler irgendwie nur an der Börse in den USA handeln würde. Ja, auch wenn es jetzt zum Beispiel mit der nächsten, mit BioNTech oder so kommt. Von dem Thema, also ist das ja auch so ein bisschen rational. Und ja, also ein Hongkong-Listing ist jetzt per se, ist ja nicht schlecht. Ja. Von der Seite ist dann die Frage, ob das dann, die kann man auch gut handeln. A-Share ist was anderes. Und was vielleicht auch noch, würde jetzt zu weit führen, ich glaube auch. Ne? Also es ist rational, dass die Leute nicht nur Immobilien kaufen, sondern eigene Firmen. Das ist für den Staat eigentlich besser, wenn die Bewertungen da höher sind. Vielleicht kaufen sie irgendwann auch mal mehr internationale Firmen. Das wäre natürlich auch nochmal ein Boom für den Aktienmarkt, wenn mal der ganze, die ganzen Schwellenländer und China und so, wie in den 80ern, irgendwie Japan irgendwie anfangen, wenn die Aktien kaufen. Das sehen wir jetzt vor allem ja bei den Large Caps schon. Aber gut, es wird noch zu weit. Wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten. Ich glaube, über China können wir noch sehr, sehr viel reden. Aber gehen wir mal in einzelne Titel rein. Was sind vielleicht drei aktuell sehr spannende China-Aktien für dich? Und warum? Ja.
Ja, genau. Also zum einen eben, ich habe ja gerade schon erwähnt, man muss schauen, in welche Bereiche wird der Staat auch investieren oder möchte eigentlich das Unternehmen gut laufen und auch möglicherweise global aktiv sind. Da sehen wir aktuell das eigentlich schon Hype-Thema EV. Ja, also ja, die Elektrofahrzeuge aus China sind extrem wettbewerbsfähig und in dem Bereich können wir gerne ein bisschen detaillierter über die Firma NIO sprechen, die ich ganz spannend finde. Ich habe ja auch, wie gesagt, komme sehr stark aus dem Automotive-Beratungsbusiness und kann da viele Hintergründe dazu erläutern. Aus dem Hardcore-Tech-Bereich finde ich beispielsweise Baidu sehr spannend, auch gerade was die Bewertung der Aktie angeht, also wirklich sehr deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Aktien, die auch ein Potenzial haben, im Bereich künstliche Intelligenz sehr weit mit da vorne dabei zu sein, weil ich glaube, hier gibt es so ein klassisches Missverständnis mit, was die Firma denn eigentlich tut, wird oftmals verglichen mit dem Google von China, aber im Prinzip finde ich eigentlich viel spannender, ja, dass sie doch sehr, sehr interessante ja, Skills und ja, Erfahrungen aufgebaut haben im Bereich künstliche Intelligenz und da beispielsweise mit dem Thema Drug Discovery, also mit Hilfe von Algorithmen arbeiten. Ja, das hat alles noch sehr viel Zukunftsmusik. Das heißt, auch ein weiterer Large Cap, der super interessant sein könnte. Also so Large Cap ist natürlich auch immer ein bisschen interessanter, wenn man sagen würde, man möchte das Risiko ein bisschen minimieren. Und dann für die ganz risikofreudigen kann man halt in China natürlich auch im Microcap-Sektor unterwegs sein. Da gibt es dann die von dir angesprochenen Werte, die wirklich unter dem ja, unter einer Cash-Bewertung eigentlich traden aktuell. Beispielsweise eine Company, zu der wir auch wahrscheinlich auch in Zukunft mal ein bisschen Content machen können. SAP Health, das ist eigentlich ein Wearables-Anbieter, genau, Smartwatches, kommt aus diesem Bereich, aus meiner Sicht auch noch deutlich mehr als das. Also genau, der Überbegriff hier wäre eigentlich Gesundheitsindustrie, Health Tech im Industrial-Bereich, aber als auch im Consumer Tech und natürlich auch als Merge hier mit dem Thema Daten und was man damit noch an Services anbieten könnte. So, das ist so eine Bandbreite von ja, drei Unternehmen, die aus meiner Sicht super interessant sind, sich im China-Kontext anzuschauen und wo ich auch glaube, dass es wirklich nicht mehr so das alte China ist, ja, sondern Firmen, die ja auch so eine neue Innovationskraft und Technologiebesessenheit verkörpern und auch mit smarten neuen Geschäftsmodellen verbunden sind, wo man nicht sagen kann, ja, okay, China ist ja eben nur das Copycat, ja, und schaut sich einfach alles in den USA ab und dann haben die halt in ihrem Ökosystem so das Pendant dazu. Nein, ist eigentlich deutlich mehr.
Ja, ich investiere auch in China seit wahrscheinlich über 10 Jahren und am Anfang waren es wirklich nur Copycats, Webseiten sahen möglichst schlecht aus, ja, und inzwischen sind sie halt in vielen Bereichen, ja, auch am Westen vorbeigezogen, ne, weil einfach mit diesen Daten, vielleicht von den Titeln, wir sind ja wirklich schon ganz weit vorne, jeweils eine Frage zu jeder dieser Aktien, gibt natürlich auf deinem und auf meinem Kanal auch noch jeweils längere Videos dazu und vielleicht noch kurz der Hinweis. Ich nehme an, du bist in allen drei der Aktien investiert. Ich bin in SEP und Baidu investiert. Das ist natürlich keine Beratung hier. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Warum NIO und jetzt nicht, die ja auch sehr geschätzt sind, Li Auto oder BYD? Warum findest du NIO am interessantesten von den Elektroautoherstellern in China?
Ja, also ich glaube, gerade aus einer deutschen Sicht ist NIO spannend, weil aus meiner Sicht NIO etwas so die deutsche Herangehensweise charakterisiert oder verkörpert. Also man muss vielleicht wissen, dass die Firma auch Unternehmenssitz, nicht den Unternehmenssitz, aber Büros in München und in Berlin inzwischen als Innovationslab unterhält, deswegen des Weiteren auch in Oxford und in Kalifornien. Das heißt, ein sehr global aufgestelltes Unternehmen und die Produkte sind halt wirklich qualitativ sehr hochwertig. Das heißt, das ist vergleichbar mit einem Mercedes, BMW, Audi vom Feeling her. Das ist nicht diese China-Klapperkiste, die man sich vielleicht vorstellt, die man vielleicht auch in einigen dieser niedrigeren, preisigeren Automarken wiederfindet. Und bei NIO ist eben ganz spannend, dass die ja, sehr stark vom Geschäftsmodell her denken und von einer Nutzerzentriertheit, die ja auch in die Richtung Ökosystem, Netzwerkgedanke geht. Das heißt, losgelöst nur von diesem reinen Autoherstellen. Ja, also im Fall von NIO ist es sogar so, dass sie nicht mal ihre eigenen Fabriken besitzen, sondern quasi das an ihren Venture-Partner oder an einen Partner outsourcen und NIO sich auf andere Aktivitäten konzentriert. Und NIO wird deshalb auch sehr stark kritisiert. Und aktuell, wenn man sich beispielsweise die Bewertung anschaut im Verhältnis zu den von dir genannten Li Auto, XPeng, BYD und so weiter oder natürlich eine Tesla, tradet NIO auf sehr niedrigen Price-to-Sales-Multiples beispielsweise, hängt damit zusammen, dass die auch gerade hausgemachte Probleme haben, beispielsweise eine Transition von zwei verschiedenen Plattformen, auf denen die Autos gebaut werden. Das heißt, dadurch waren die Verkäufe nicht so stark in letzter Zeit. Aber generell könnte man davon ausgehen, dass hier auch eine gewisse Unterbewertung stattfindet, was dann auch immer ganz interessant ist. Aber eben auch ein sehr risikobehaftetes Unternehmen. Also das Unternehmen war einmal schon fast pleite und durch ihren anderen Ansatz in dem Bereich in Automotive, den sie angehen, ja, muss man auch sagen, investieren sie wirklich sehr viel in R&D. Beispielsweise bringen sie gerade auch ihr eigenes Smartphone heraus, was ja mit den Technologietrends in China zu tun hat, dass man quasi so ein Merge also zwischen Smartphone und Auto findet. Da geht es ja um dieses Seamless Connectedness und solche sehr nutzerzentrischen Themen, die hier NIO als große Trends erkannt hat und teilweise sich auch damit vom Wettbewerb abgrenzen kann und will. Und so von daher ist das eine sehr spannende Aktie aus meiner Sicht, auf dem es auf meinem Kanal dann auch ganz viel tiefen Content dazu gibt. Ich muss dazu sagen, sehr viele meiner Follower oder Viewer auf meinem Kanal interessiert eigentlich fast nur das Thema. Also das ist wirklich auch schon so ein kleines Hype-Thema, muss man wirklich dazu sagen.
Tesla dann, ne? Also das ist
Genau.
das Tesla von China, so das Thema, ne? Nee,
Richtig.
also mir war die Aktie, ich fand sie immer relativ teuer, habe aber auch so von Leuten aus dem BMW-Umfeld gesehen, die haben nicht nur Angst vor Tesla, sondern auch gerade Li Auto von der Qualität, sorry, NIO und Li Auto so genannt. Ich glaube, XPeng wird dann eher so verglühen, aber das wird halt schon echt richtig hart für die deutschen Automobilhersteller, weil es ist halt nicht nur Tesla. Sondern es kommen halt jetzt auch die Chinesen hier rüber. Das wird noch sehr unangenehm, ne? Von den Produktionskosten, von der Ding. Und hinter NIO steckt da nicht auch der Bit-Auto-Gründer oder sowas?
Ja,
Genau.
genau, das ist so ein bisschen auch die Idee, warum der mehr von einem Plattformgedanke oder auch mehr dieses E-Commerce. Ja, also da, ich sage immer, du hast gerade schon gesagt, das Tesla von China. Aus meiner Sicht hat Tesla ein ganz anderes Geschäftsmodell. Bei Tesla geht es nur darum, die Kosten zu senken und so viele Autos wie möglich zu verkaufen. Klar, da hängen auch dann noch andere Themen dran, wie Daten, AI und autonomes Fahren. Aber bei NIO geht es immer mehr eigentlich darum, diese Netzwerkeffekte aufzubauen, um quasi diesen Customer Lifetime Value also hoch wie möglich zu halten. Das heißt, Transaktionsvolumen hochzuhalten, hochpreisig, die Margen hoffentlich hoch und so viele Transaktionen während der Lebenszeit oder bis der Kunde das Unternehmen wieder verlässt, ja, zu machen. Also da ist mit einem Autoverkauf nicht getan, sondern da geht es eigentlich noch um ganz viele andere Service-Offerings, die über die Zeit aufgebaut werden sollen. Und das kommt natürlich ganz klar aus einer E-Commerce-Sichtweise, ja, und hat relativ wenig mit der Automobilindustrie im klassischen Sinne zu tun.
Und bei Du, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, ist natürlich auch eine einzige Enttäuschung. Trotz 10 Jahre Wachstum hat sich da nicht viel getan, wo sie auch in der Suche immer noch klarer Marktführer sind. Und sie haben die Upside-Option, du hast AI angesprochen, aber wenn wir beim Auto sind, die sind ja auch beim autonomen Fahren sehr, sehr weit vorne. Ich glaube auch weiter vorne als zumindest das, was in Europa ist. Also die Robotaxis fahren da ja schon wirklich aktiv rum. Das sind so die zwei Upside-Optionen. Ne, die eigentlich im Kurs so nicht drin sind. Ne? Allein von den reinen Finanzzahlen und mit der Netflix-Beteiligung ist die Aktie ja schon sehr günstig. Was vielleicht sonst noch was Spannendes bei Du von deiner Meinung nach? Da kannst du ein paar AI-Beispiele auch noch nennen, wie es vorher auch schon durchgeklungen hat.
Ja, also ich habe genau die Baidu-Robotaxis in China auch schon getestet, bin da mitgefahren. Also das funktioniert heute auf der Straße. Das ist nicht irgendwie Zukunftsvision, sondern das wird aktuell jetzt schon in bestimmten Bezirken und Routen angewandt und verschiedenen Städten. Auch ganz interessante Zahlen. Also in den Bereichen, wo die das anbieten, haben die dann teilweise schon 20% vom Taximarkt und dann auch zu einer höheren Effizienz an Fahrten, die das Robotaxi übernehmen kann als eigentlicher Taxifahrer. Also das haben mir die Leute von Baidu dann damals in Peking ja, so zwischen Tür und Angel erzählt. Es ist ganz interessant, diese Insights zu bekommen. Aber man muss natürlich sagen, ja, das ist nicht das einzige Geschäft, in dem sie drin sind. Ich glaube, Baidu hat jetzt aus einer Anlegersicht einen Vorteil und das ist, dass sie sich aus dem eigenen Cashflow ja, finanzieren können aktuell. Und mit dieser Profitabilität und den Cash-Ressourcen ist es halt für die sehr einfach, in diese ja, Zukunftsthemen zu investieren und dann auch ganz mit vorne dabei zu sein. Also ich hatte vorhin kurz angesprochen, das Thema Drug Discovery. Da gab es ein Anwendungsbeispiel im Bereich während der Corona-Pandemie, wobei du eigentlich relativ früh mit dabei auch diese Entschlüsselung des Virus vorzunehmen. Und ich glaube, was hier halt interessant ist, in Zukunft sehr stark durch KI getrieben Medikamente auf den Markt zu bringen, wo man dann halt wirklich ja mit ja, die, dass die Rezeptoren wirklich andocken an das, ja, wo, in den Körper, ja, wie soll ich sagen, Körperelementen, dass ich dann wirklich ja, zu besseren Outputs führt. Und das ist halt alles inhärentes Potenzial, dadurch, dass Baidu aus meiner Sicht halt so ein Konglomerat an ja, brillanten Köpfen ist, die halt wirklich so ja, Tech-Nerds sind, ja, die diesen verschiedenen Feldern forschen und dann, wie gesagt, gut kapitalisiert eben auch sind. Es ist kein Startup, wo man nicht weiß, gibt es das Firma, gibt es die Firma in ein paar Jahren noch oder und aus dem Grunde, glaube ich, ist da Baidu sehr stark ja, unterrepräsentiert in diesen Technologietrends, die jetzt wahrscheinlich sich in den nächsten Jahren dann herauskristallisieren werden, dass die dann auch wirklich Profite abwerfen können. Und das ist dann halt immer ein ganz nettes ja, Risk-Profit-Verhältnis, ne? Wenn man in einer günstigen Bewertung reinkommt, man eigentlich nicht diese Downside hat, dass das Unternehmen vielleicht ja, nicht mehr überlebensfähig ist und gleichzeitig die Upside höchstwahrscheinlich zumindest theoretisch da ist.
Und zur dritten Aktie, das ist sicherlich die spekulativste. Ich bin, glaube ich, über die Aktie auf deinen Kanal gestoßen, habe dann aber auch ein Gespräch mit dem CFO gehabt, was sehr interessant war. Also wirklich, A, ist natürlich auch schon mal ein positives Zeichen, wenn die interessiert sind, mit Investoren zu sprechen. Das ist ja nicht bei allen chinesischen kleinen Aktien so, ne? Das bedeutet ja schon mal von der Seite her. Aber auch so diese Vision, dass sie sich jetzt nicht als Hardwarehersteller sehen, sondern vor allem halt das Thema Daten, ne? Also, generisch ja wichtige Gesundheitsdaten, aber auch in das, was ich ja auch sehe, es gibt ja viele so medizinische Geräte, die nicht so viel mehr können, ne? Aber die haben irgendein Zertifikat und kosten dann das 20-fache als ein Konsumentenprodukt. Und dass sie mehr noch in diesen Markt gehen, als wirklich Medizintechnik, ne? Also ich meine, diese Uhr, die hat irgendwie, kann ich sagen, 60 Euro gekostet, also irgendwie gefühlt jetzt 2 Wochen Akkulaufzeit. Also ich hatte davor eine Apple Watch, ich habe es irgendwann weggetan, weil A, die Kinder haben immer dran rumgespielt und ich hatte keine Lust, jeden Tag nochmal was aufzuladen und das hat man irgendwie auch nachts an. Man kann irgendwie seinen Schlaf tracken, also von dem Produkt eigentlich besser. Wie, was findest du auch an ZEPT noch interessant und wie erklärst du dir auch diese Aktienkursentwicklung? Weil China war wirklich übel, ne? Aber ZEPT, klar, muss man auch sagen, aktuell sind sie profitabel, wollen es schnell wieder profitabel werden, war noch mal übler als andere Aktien, wo aber, wenn ihr das heute seht, natürlich auch eine große Chance besteht.
Ja, genau. Also die Aktienperformance ist wirklich desaströs, minus 90%, glaube ich. Und ich habe die Aktie auch damals, ich glaube 2020 gefunden, fand die eigentlich interessant, weil ich sehr stark normalerweise in Growth-Aktien nur investiere und fand hier eigentlich eine fast konservative Company, die auch damals schon im Verhältnis zu Garmin oder Fitbit aus meiner Sicht relativ unterbewertet war. Damals gab es natürlich noch Wachstumsraten von 30% jedes Jahr und auch eine Profitabilität, muss man dazu sagen, dass da auch Sepp gelitten hat in den letzten paar Jahren und auch tatsächlich nicht die PS auf die Straße bekommen haben. Also wie du schon angesprochen hast, es gibt hier dieses große Potenzial, dass zum einen die Produkte, wie du schon sagst, herausragende USPs haben, beispielsweise die Batterielaufzeit und auch die Wertigkeit und das Design, das finde ich sehr, alles sehr ansprechend. Und dann aber diese Zukunftsszenarien mit Software, Services und möglichen weiteren Produkten im Bereich MedTech, also im Industrial-Bereich oder beispielsweise Firmenkunden, Krankenhauskunden und so weiter. So, das ist alles in der Aktie irgendwo drin mit der Firma, wenn man sich da tiefgehend beschäftigt. Und das können wir vielleicht auch in nachfolgenden Videos mal tun. Ja, aber wie gesagt, die haben halt eben auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Zum einen, dass sie sich von Xiaomi weglösen wollen. Das ist jetzt der Ökosystempartner, aus dem sie geboren sind und mit ihren eigenen Self-Branded-Produkten jetzt auch erstmal wieder in die Profitabilität kommen müssen und entsprechend auch so eine Brand vor Kunden aufbauen müssen. Und das ist alles noch nicht erfolgt. Und gleichzeitig dann, und ich glaube, das ist schon auch ein Faktor, der Abverkauf der Aktie mit dem Kurs ist natürlich auch in der Außenwirkung nicht gut, aber sie sind halt Teil von einem Basket von Microcaps oder ja, niedrigeren Valuations, die halt extrem abgestraft wurden, weil einfach das Risiko wahrscheinlich aus Investorensicht zu hoch ist, da überhaupt eine Beteiligung drin zu haben. Und ja, wahrscheinlich noch weitere Faktoren wie beispielsweise das niedrige Handelsvolumen einfach dazu beitragen, dass da aktuell ja, wenig Interesse da ist. Und das ist, glaube ich, so die Grundfrage, die jetzt gelöst werden muss. Warum sollten Investoren in diesen Bereich investieren? Was macht das Ganze wieder sexy? Also zum einen wahrscheinlich wieder in Emerging Markets, wenn der DAX nachgibt, wenn China wieder ja, besser dasteht allgemein, das wird wahrscheinlich auch dazu führen. Und zum anderen natürlich muss man auch einfach sagen, dieser ganze Gesundheitsbereich, Healthcare-Sektor, überhaupt nicht nachgefragt aktuell. Also das sieht man dann auch bei, also das hat teilweise auch oftmals nichts mit China-Aktien per se zu tun, beispielsweise Teladoc, also war ja auch so eine Bubble-Aktie, da, in der auch Cathie Wood groß investiert ist. Die sind auch mehr als 90% abgerauscht und meines Wissens nach haben die auch nichts mit China zu tun. Ja, das heißt, man muss auch immer ein bisschen kritisch schauen, was sind jetzt eigentlich vorgeschobene Gründe, Delisting, Tech War, China und so weiter, die hier in der Diskussion sind, warum die Kurse niedrig sind, oder hat es auch immer mal ganz viel mit diesen Makrofaktoren zu tun, wie starker Dollar, Zinsanpassungen und ja, da muss man ja auch mal in die Balance Sheet reingucken, ja, also wie viel Debt hat die Company und so weiter. Also insgesamt natürlich sehr, sehr interessante Bewertungen, aber leider der Sektor auch ganz stark Risiko verbunden.
Ja, und ich glaube, sie müssen halt einfach Profitabilität zeigen. Ne? Das ist, wenn eine Firma halt nicht wächst, kein Geld verdient, das ist natürlich dann nicht viel wert. Ja, aber ich glaube, das hat halt auch damit zu tun mit den von dir angesprochenen Xiaomi. Da haben sie Umsätze verloren. Sie haben aber die eigenen Marken mit Amazfit. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig. Kann man sich bei Amazon anschauen. Ich glaube, in Spanien sind die sogar Marktführer. Also das ist schon was im Produkt, was es irgendwie gibt, was funktioniert. Ja? Und das ist gewachsen, aber sag ich mal, wenn dann der Investor in Bloomberg reinschaut, sieht er das natürlich nicht. Gut, ich glaube, wir haben schon extrem viel heute geredet. Ich glaube, ihr merkt schon, man könnte wahrscheinlich noch schnell eine Stunde weiterreden, aber wir wollen es vielleicht das Interview nicht zu lang werden lassen. Wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren, auch Ideen vielleicht für ein zweites und natürlich auch liken, Kanal beitreten, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen Dank, Marcel. Und hoffen wir mal, dass wir vielleicht jetzt einen sehr interessanten Zeitpunkt haben für China-Aktien, die es zum Beispiel auch in meinem Wikifolio und meinem Fonds drin sind oder natürlich man sich auch bei deinem Kanal darüber informieren kann und auf meinem. Ciao.
Genau. Vielen Dank. Ciao.